Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die es wissen müssen. Aus der Branche für die Branche. Mit Ihrem Moderator Andy Dietrich.
Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute wieder zu Hause. Die Corona-Pandemie hat uns, wie gesagt, noch fest im Griff. Aber dafür habe ich einen lächelnden CEO der Hamborner REIT vor Augen. Niklas Karoff, herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Ja, wir freuen uns umso mehr, dass du dabei sein kannst. Lass uns mal am Anfang erstmal auf deine Vita eingehen. Du bist gar kein ursprünglicher Bergbauarbeiter. Du bist das erst zum März 2020 geworden mit deinem Wechsel zur Hamborner REIT. Vorher warst du 8 Jahre lang mal bei einem kleinen Gewerbeimmobilienunternehmen namens TLG Immobilien AG als Vorstand. Und du hast eine Periode in deiner Vita von 2003 bis 2010 warst du bei der HSH Nordbank. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall auch nochmal sprechen. Ganz zu Beginn deiner Karriere warst du bei BDO, wenn mich nicht alles irrt. Habe ich irgendwas vergessen? Liegt dir irgendwas am Herzen?
Boah, eigentlich nicht. Da ging es eigentlich richtig los. Das passt schon ungefähr. Ich habe ganz ursprünglich habe ich mal angefangen in der Hotelleriebranche, bevor ich dann gewechselt bin. Aber seit dem Zeitpunkt, den du ja gerade beschrieben hast, hat mich eher der Immobilienbereich dann fest im Griff.
Da hast du ja tatsächlich Anfang der 90er Glück gehabt, dass du nicht 2020 gerade in der Tourismusbranche bist. Ich glaube, die erlebt gerade eine richtige Eruption.
Ja, das ist sicher ein sehr, sehr schwieriges Umfeld momentan. Und ich glaube, das wissen wir ja alle aus unserem privaten Umfeld auch, was das bedeutet, weil jeder hat entweder Bekannte oder Freunde in dem Umfeld oder geht auch selber natürlich in den Urlaub und merkt das. Ich selber war auch gerade im Urlaub und konnte da die Auswirkungen davon auch spüren. Also sicher ein Sektor, der momentan ganz massiv betroffen ist, keine Frage.
Ja, zweifelsfrei. Neben deiner Arbeit bei Hamborner REIT bist du seit dem Frühjahr auch Sprecher der ZIA-Region West. Und das Amt hast du im Prinzip nahtlos übernommen. Vorher warst du Sprecher der ZIA-Region Ost. Das heißt, man könnte sagen, du bist ein Regionalexperte des Verbands.
Wenn du das so formulieren willst.
Möchte ich das formulieren. Ja. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ja. Ein paar Lorbeeren musst du heute schon mal einsammeln. Mit Lorbeeren machen wir auch weiter. Wir reden mal über die Hamborner REIT. Das ist natürlich ein ganz spannendes Unternehmen, weil es einer der größten REITs ist, die wir in Deutschland haben. Wir können ja am Anfang erstmal darüber sprechen, was ein Real Estate Investment Trust ist. Das kannst du jetzt mal mit Worten so formulieren, dass es ein Germanist wie ich auch versteht.
Ja, das mache ich gerne. Also, vereinfacht gesprochen sind REITs zunächst mal Kapitalsammelstellen, die Gelder von privaten und institutionellen Investoren hier in Immobilien investieren. Und die besondere Rechtsform als REIT ist dabei je nach Land etwas unterschiedlich mit bestimmten Vergünstigungen, aber auch mit diversen Auflagen verbunden. Ja. Deutsche REITs beispielsweise sind von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit und müssen im Gegenzug hierfür ihre Erträge weitgehend an die Anleger ausschütten. Nicht zuletzt aus dem Grund sind REITs hier vielfach für Anleger interessant, die kontinuierliche Rückflüsse aus ihrer Investition anstreben. Ja. Und darüber hinaus sind die REITs bei uns hier in Deutschland ausschließlich börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften, wodurch die Anteile im Vergleich zu zum Beispiel bestimmten Immobilieninvestmentfonds hier grundsätzlich jederzeit ohne etwaige Haltefristen gehandelt werden können. So, das vielleicht mal als kurze Zusammenfassung bzw. Charakterisierung von einem REIT.
Das klingt ja eigentlich super spannend. Also man würde eigentlich denken, dass viele Unternehmen auf diesen Zug aufspringen sollten. Das deutsche REIT-Gesetz ist ja jetzt auch schon etwas älter. Aber dennoch gibt es nach wie vor eher wenige Marktteilnehmer. Ich glaube, in Deutschland haben wir 5 REITs, es können aber auch 4 oder 6 sein, ich bin mir nicht 100%ig sicher. Aber es ist eine relative Nische, auch aus Sicht der Anleger. Woran liegt es deiner Meinung nach?
Nun ja, also die REITs, wenn man sich das international anschaut, haben eine sehr lange Historie. Es gibt Länder, wo es sehr, sehr umfangreiche umfangreichen REIT-Sektor gibt, also zu nennen zum Beispiel zuvorderst sicher die USA, aber eben auch Australien und andere Länder. Da haben die REITs auch schon eine sehr lange Historie. Da sind die Märkte auch über viele Jahre und Jahrzehnte kontinuierlich weiter gewachsen. In Deutschland ist das ja in der Tat vergleichsweise zu anderen Ländern eben noch eine relativ neue Anlageform. Und dazu kommt, dass die Gesetzgebung hier bei der Einführung der REITs auch Beschränkungen vorgenommen hat, insbesondere damals politisch getrieben mit dem Interesse, dass man diese REITs eigentlich auf gewerbliche Immobilien-REITs beschränken wollte. Und deswegen findet man bis zum heutigen Tag auch ausschließlich Gewerbe-REITs und keine Wohnungs-REITs in Deutschland.
Ja, dennoch seid ihr natürlich ein Big Name in der REIT-Industrie, aber auch in der deutschen Immobilienwirtschaft. Ihr verwaltet 1,6 Milliarden Assets under Management, seid im SDAX notiert und ihr habt über 60% Retail, könnte man sagen, im Bestand oder kann man sagen, zweifelsfrei. Nun hat Retail, also Einzelhandel, ja in den vergangenen Monaten ganz besondere Herausforderungen durch die Corona-Pandemie zu meistern gewusst oder war gezwungen, diese zu meistern. Wie bewertest du denn die letzten Monate? Das waren ja auch deine ersten Monate im neuen Konzern.
Ja, ich denke, das war sicher ein besonderer Start, der sich mir da geboten hat. Einerseits wurde ich da sehr freundlich und kollegial aufgenommen von unserem Team. Auf der anderen Seite, zwei Wochen nach dem Start, mehr oder weniger, haben wir dann schon unsere Betriebsaktivitäten, jetzt zumindest die im Büro, weitgehend runterfahren müssen aufgrund der Corona-Situation. Und dann war ja im Grunde von einer Woche auf die andere doch vieles anders. Ich denke, wir haben jetzt rückblickend auf die ersten 5 Monate, haben die Zeit insgesamt gut gemeinsam durchgestanden. Wir haben sicher die Situation, dass eine ganze Reihe von unseren Mietern massive wirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen haben momentan. Gleichwohl hat sich das bei uns bislang nur eingeschränkt widergespiegelt. Das heißt, wir haben einen Großteil unserer Mieten bekommen wir stabil. Im März, April gab es da mal eine größere Delle. Zuletzt ist das wieder ganz deutlich nach oben gegangen, fast auf das Niveau von Vor-Corona-Zeiten. Allerdings ist auch das jetzt erstmal nur ein aktuelles Bild. Ja, ich denke, wir fahren alle auf Sicht, auch die nächsten Wochen und Monate noch, und müssen sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber unterm Strich kann ich mal sagen, als im März, als es losging und wir uns intern hingesetzt haben und gesagt haben, operativ, so wie viele andere auch natürlich, was bedeutet das jetzt für uns? Da haben wir intern auch mal andere Szenarien durchgespielt. Und insofern, retrospektiv jetzt auf diese ersten 5 Monate, glaube ich, sind wir bislang hier mit dem blauen Auge durchgekommen.
Da muss man auch sagen, ihr habt natürlich relativ viel Food im Portfolio und wenig High-Street-Lagen, oder?
Ja, das ist richtig. Ganz klar, unser Retail-Bereich ist sehr stark beeinflusst durch lebensmittelgeankerte Immobilien. Aber ich glaube, da muss man den Kreis auch noch ein bisschen weiterziehen. Ja, diese, wie man so schön sagt, systemrelevanten Bereiche, je nach genauer Abgrenzung, gehen ja noch weiter. Also ob man da jetzt einen Discounter, Lebensmitteldiscounter oder ein Vollsortiment da hat oder ob man da auch eine Apotheke hat oder ob man da auch eine Drogerie hat, um mal ein paar weitere Beispiele zu nennen. Das sind ja alles Geschäfte, die auch während der Shutdown-Phase offen bleiben konnten und die natürlich dann auch stabile Einnahmen generiert haben. Und darüber hinaus gibt es ja auch eine ganze Reihe von anderen Mietergruppen noch, die auch während Corona weiter normal arbeiten konnten. Und da wir davon ganz viele im Portfolio haben, haben wir davon auch ganz klar profitiert. Ne? Das ist sicher sehr hilfreich gewesen.
Super. Mit deiner Person bei Hamborner kam ja auch eine, ich will mal sagen, etwas veränderte Strategie auf. Zumindest hatte ich kürzlich, ich lese jetzt mal das ganze Zitat vor, weil ich es einfach so schön finde, in der Immobilienzeitung gelesen, wie ihr euch aufstellen wollt. Du hast gesagt, wir wollen unseren Core-Bestand weiter ausbauen, aber unseren Fokus gleichzeitig auch auf managementintensivere Immobilien erweitern, also auch größere Vermietungsthemen, Refurbishments, Flächenerweiterungen und Repositionierungen angehen. Das bedeutet, ihr nehmt auch mehr, ich sag mal, Risiko in Kauf und ihr wollt noch stärker an der Immobilie selbst arbeiten. Was genau habt ihr vor?
Also, ich spreche jetzt mal so ein bisschen in Bildsprache. Muss ich so vorstellen wie so eine Torte vielleicht. Ja, die Hamborner kommt aus einer Historie mit sehr stabilen, sehr sicheren Erträgen auf Basis von einem insgesamt sehr attraktiven Portfolio. Ja, kaum Leerstand und langfristig abgeschlossene Mietverträge und dadurch eben eine hohe Sicherheit bei den Einkünften. Das schafft eine Verbindung mit der Qualität der Immobilien selber, also sprich, was die Standorte und auch die Gebäudequalität angeht, schafft einfach eine sehr sichere Basis. Und nach vorne raus wollen wir einfach schauen, dass wir aufbauend auf dieser Basis aus Sicht der im Interesse der Aktionäre eben schauen, noch zusätzliche Potenziale zu identifizieren und dann auch zu heben. Wie machen wir das? Das machen wir einmal, indem wir vorhaben, draußen Immobilien zu erwerben, die einfach noch ein höheres Wertschöpfungspotenzial haben, zusätzlich zu dem, was sich ohnehin schon aufgrund des normalen Mietgeschäfts ergibt. Und das können dann eben solche Beispiele sein. Objekte mit einem größeren Leerstand, Objekte, die Repositionierungsbedarf haben, etc., wo wir dann eben auf Basis der Erfahrung, die wir haben im Team, diese Erfahrung nutzen können, um diese Wertschöpfung zu betreiben und im eigenen Haus und damit eben für unsere Aktionäre zu behalten. Ja, und das wollen wir in einem ausgewogenen Verhältnis tun. Ausgewogen heißt jetzt, wir wollen den Kern der Hamborner, den, wenn man so will, so ein bisschen die DNA nicht verändern. Das heißt, die Hamborner bleibt eher ein defensiv aufgestelltes Unternehmen, aber will sich hierüber einfach und wird sich hierüber dann eben auch weitere Potenziale zusätzlich erschließen, weil wir einfach die Voraussetzungen bei uns im intern im Haus haben, die man dafür benötigt. Und wenn wir sie noch nicht vollständig haben, dann wollen wir die eben auf- bzw. ausbauen. Ja, und das wollen wir in beiden Assetklassen tun, also sowohl im Bürobereich als auch hinsichtlich der Einzelhandelsimmobilien.
Ja, das klingt ja aber, wenn man sich mal die gesamte Historie anschaut und ihr seid inzwischen fast 70 Jahre alt, klingt das ja schon verglichen relativ konservativ oder mikroskopisch klein, diese neue Strategie, denn ganz ursprünglich war die Hamburgerner ein Bergbauunternehmen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Nennt ihr euch untereinander Kumpels nach wie vor bei Hamburger oder nennt ihr euch schon Kollegen?
Na, da sind wir schon sehr neumodisch. Also das geht ganz klar zum Kollegen. Also den Begriff Kumpels habe ich da noch nicht gehört hier bei uns im Unternehmen. Das, ich glaube, da müssen wir weit zurückgehen wahrscheinlich, bis man das hört. Aber und nochmal vielleicht ein kurzer Kommentar zu deiner Anmerkung eben mit Blick auf oder deinem Hinweis mit Blick auf Bergbau. Ja, die Gesellschaft hat schon eine Reihe von Veränderungen in der Historie gesehen. Vor dem Hintergrund mutet sozusagen die Strategieanpassung jetzt eher gering an. Gleichwohl, wenn man die Hamburger gesehen hat in den letzten 10 Jahren, glaube ich schon, dass das schon nochmal eine substanzielle Veränderung ist in der strategischen Ausrichtung. Und wir sind da auch sehr zuversichtlich, dass wir der Gesellschaft da auch nochmal einen zusätzlichen positiven Impuls geben können gemeinsam.
Das glaube ich auch. Positive Impulse, das kennst du ja aus deinen vergangenen Jahren. Du warst schon in sehr frühen Jahren, warst du Vorstand. Lass uns aber dennoch mal in der Vergangenheit noch etwas zurückschweifen, noch vor deiner Zeit bei der TLG. Da warst du nämlich bei der HSH Nordbank. Ich glaube, den Begriff kennt man heute noch. Ich glaube, inzwischen heißt sie Hamburg Commercial Bank oder ja, so ähnlich. Richtig. Aber die HSH Nordbank ist natürlich in den Krisenjahren, in denen du auch dem Unternehmen Vorstandes bzw. leitende Funktionen eingenommen hattest, hatte sie eine besondere Aufmerksamkeit in Deutschland erhalten. Da habe ich auch ein Zitat mitgebracht. Damals hast du, das war im Jahr 2008, also wirklich in der Hochphase, wo man auch erst erahnen konnte, wie die damalige Situation weltweit eigentlich lag durch die Finanzkrise, da hast du gesagt: Ich trage vor, es geht darum, das Schiff auf möglichst ruhigem Kurs zu halten. Nun sind wir 12 Jahre später in einer, ich will nicht sagen vergleichbaren Situation, aber wieder in einer Krise, die sich andeutet. Welche Lektion hast du damals gelernt bei der HSH Nordbank, die du heute einsetzen kannst?
Ja, ich war ja damals, vielleicht um das nochmal zu präzisieren, nicht direkt bei der Bank, sondern bei der Immobilienholding der Bank, die im Grunde das nicht kreditbezogene Immobiliengeschäft des Bankkonzerns da gebündelt hat. Und da haben wir ein ganz breites Spektrum einfach an Tätigkeiten gehabt, mit denen ich zu tun hatte, angefangen von Projektentwicklung, institutionelles und Retailfondsgeschäft, Beratungsgeschäft, bis hin zum Beteiligungsgeschäft. Also insofern konnte ich da, glaube ich, einen ganz guten Überblick über verschiedene Themenbereiche gewinnen. Und die Erfahrung, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war vielfältig. Ich würde sagen, vom Belastungsgrad her war das wahrscheinlich die intensivste Zeit meiner beruflichen Laufbahn. Und nach vorne raus hat mir das dann, glaube ich, also sprich, wovon ich auch in den letzten Jahren schon profitieren konnte und sicher auch in einer Situation wie jetzt, was Corona angeht, habe ich davon einfach mitgenommen, dass man eine gewisse Gelassenheit einfach auch braucht für bestimmte Themen und eine gewisse Stressresistenz auch aufbaut und manche Themen auch nicht ganz so nah an sich ranlässt. Also das ist, wenn man so will, vielfältig, jeder reagiert da anders. Aber ich würde mal sagen, so eine Phase wie damals, so eine absolute Ausnahmephase, habe ich seitdem nicht wieder erlebt und ehrlich gesagt, die möchte ich auch gar nicht wieder erleben. Ja, also wenn man da mal so an seine Grenzen dann kommt, das ist auch ganz hilfreich, wenn man die mal für sich persönlich erkennt, finde ich. Insofern habe ich da eine Menge Erfahrung mitgenommen, die ich sicher auf die eine oder andere Art jetzt auch wieder zur Anwendung bringen kann. Ja.
Aber man könnte ja sagen, so eine Krise, und du bist nun mal krisengeübt, leider, aber das gibt schon mehr Gelassenheit in Situationen wie heute, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man in der Lage ist, für sich selbst ab und zu einfach mal die Themen auch zu reflektieren, sich selbstkritisch zu hinterfragen und auch mal einen Schritt zurückzunehmen in Phasen, wo besonders viele Themen auf einen einwirken, dann hilft das gerade in so einer Krisensituation ganz gut. Ja, denn eine Krise ist ja davon auch unter anderem oftmals geprägt, dass eben ganz viele verschiedene Faktoren gleichzeitig sich ein Stück weit kumulieren, in einem krisenhaften Szenario dann in der Regel meistens negativ und in kürzester Zeit eine ganze Reihe von Entscheidungen bedürfen und dazu man selber dann eben permanent unter Stress gesetzt wird. Ja, und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann hilft es einfach, ein Stück weit Erfahrung zu haben bei sowas. Also das ist klar, das weiß man dann erst, wenn man, glaube ich, diese Erfahrung mal gemacht hat. Und insofern, die Erfahrung ist für mich, eine wesentliche Erfahrung für mich ist, dass ich jetzt merke, das erste Mal, wie hilfreich auch Erfahrung sein kann. Ja, das weiß man irgendwie, ja, mutet eigentlich selbstverständlich an, aber mir wird es eigentlich jetzt erst wirklich bewusst in solchen Situationen wie jetzt auch Corona oder anderen Extremsituationen, die man doch ab und zu mal vielleicht vor sich hat, wie Erfahrung auch helfen kann. Ja, und insofern sehe ich dem Ganzen in der Tat mit ein bisschen mehr Gelassenheit entgegen, als ich das vielleicht vor 10, 15 Jahren getan hätte.
Wir hatten ja so einige spannende Gespräche in den letzten PropTalk-Folgen. Eines davon war ja mit Wolfgang Schäfers. Der war zwar einige 100 Kilometer von dir in Hamburg entfernt, allerdings hatte er, beziehungsweise auch Hans Volkens, der ja auch darüber gesprochen hat, ja ähnliche Herausforderungen zu meistern. Natürlich auf Seiten einer börsennotierten Immobiliengesellschaft. Das war nochmal etwas anders gelagert als bei euch bei der HSH. Aber lass uns das Thema mal wechseln. Darüber könnte man, glaube ich, ganze Podcast-Reihen füllen über die Erfahrung, die ihr damals gemacht habt. Sollte man vielleicht auch, aber lass uns heute mal über ein anderes Thema sprechen, das auch in unserem Namen steht. Also wir nennen uns zwar PropTalk, allerdings ist die Herleitung natürlich auch eine Art PropTech oder kommt vom PropTech. Es liegt auch daran, dass unser Host die Ivana AG ist. Du hast zu mir mal gesagt, in den Monaten zwischen TLG und Hamborner REIT hast du dir mal die Zeit genommen und dir Technologien angeschaut, beziehungsweise auch Startups angeschaut. Hast du in der Zeit etwas gesehen, das besonders dein Interesse geweckt hat?
Ja, ich habe eine Reihe von Eindrücken sammeln können in den letzten 2, 3 Jahren, was das angeht. Und ich denke, etwas, was ich mitgenommen habe für mich, ist, dass die Unternehmen, die darauf abzielen, mit ihren Produkten, mit ihren Tools, Standardprozesse weiterzuentwickeln, zu digitalisieren, zu verschlanken, also alles, was damit reinspielt, dass ich sagen würde, dass die möglicherweise die gewissermaßen die größte Erfolgswahrscheinlichkeit vielleicht auch ein Stück weit haben, in etablierten Unternehmen dann wirksam werden zu können. Ich glaube, es gibt eine Menge spannender Produkte da draußen. Aber je breiter die Anwendungsmöglichkeit ist einfach und je leichter die Implementierung auch ist, desto höher ist aus meiner Sicht eben auch die Erfolgswahrscheinlichkeit von solchen Produkten bzw. Geschäftsmodellen. Und insofern versuche ich natürlich immer, wenn ich solche Produkte sehe, auch gleich zu überlegen, wie schnell kriege ich so ein Produkt integriert in die Struktur, wie aufwendig ist es, die Mitarbeiter da mitzunehmen bei sowas und gar nicht so sehr erstmal an die Kosten oder den sonstigen Aufwand zu denken, sondern wie passt das eigentlich in die Gesamtstruktur des Unternehmens rein? Und wir sind heute so umgeben von so vielen verschiedenen Softwareprodukten und Anwendungen, dass, glaube ich, so eine Fragestellung einfach extrem wichtig ist, wenn man sich solche Produkte anschaut. Ja, also Anwendbarkeit steht für mich da ganz, ganz weit oben, weil ansonsten überfordert man irgendwann auch gerade kleinere Organisationen damit, mit der Komplexität, die solche Produkte dann auch mal mit sich bringen. Ja.
Also könnte man auf Deutsch auch sagen, dass dieser reine Marketing-Effekt von jungen Unternehmen, diese PropTech-Bewegung war ja zu vielen Teilen auch ein Marketing-Thema für etablierte Unternehmen, dass das heute vorbei ist und dass wir uns wirklich die Frage stellen müssen, erstens, wie schnell können wir es implementieren, welchen Mehrwert bringt uns das und wie können wir dadurch die Prozesse bei uns effizienter gestalten?
Ich denke, es hängt grundsätzlich ja, aber ich glaube, es hängt sicher noch mal ein bisschen vom Unternehmen ab. Also wenn man ein Unternehmen hat, was vergleichsweise groß ist, was es sich auch erlauben kann, eben mal so ein bisschen Trial and Error stärker zu machen, was solche Produkte angeht, dann schauen die vielleicht noch mal ein bisschen anders da drauf. Ja, also im Sinne von, wie kann ich vielleicht auch selber so eine Produktidee noch mitgestalten, weil ich selber für mich den Anspruch hege und die Kapazitäten dafür habe, selber hier nicht nur Empfänger von der Leistung zu sein, sondern die eben selber mit zu kreieren. Ja, solche Unternehmen gibt es ja inzwischen auch. Wenn ich jetzt auf unser Unternehmen ja schaue, auf die Hamborner, dann ist es so, wir haben eine überschaubare Größe, was die Organisation angeht. Wir sind schlank aufgestellt. Wir sind sehr committed, uns mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen, tun wir auch schon. Digitalisierung spielt bei uns eine ganz große Rolle jetzt im Unternehmen, auch schon seit Jahren und jetzt nochmal nach vorne aus noch stärker als bislang sicher. Aber wir müssen genau überlegen, wie wir mit den Ressourcen einfach umgehen. Ja, also Zeit, Geld und sonstige Kapazitäten. Und da werden wir uns nicht erlauben können, einfach 20, 30 Tools einfach mal auszuprobieren intern, um dann ein halbes Jahr später zu merken, dass die eigentlich gar nicht reinpassen, sondern wir müssen so einen Vorselektionsprozess einfach betreiben. Und ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich selber entwickeln, diesen Weg, wie viel rechts und links sozusagen sie sich da erlauben können.
Aber das klingt ja so, als ob du durchaus an einer eigenen, sehr konkreten Digitalisierungsstrategie bei Hamborner arbeitest. Ist das bei euch Chefsache? Also liegt das bei Niklas Karoff auf dem Tisch?
Also das Thema Digitalisierung bei uns intern tatsächlich ist sozusagen bei mir verortet, jetzt mal auf der Leitungsebene, aber das ist jetzt auch eine Frage einfach der Zuordnung im Rahmen der Geschäftsverteilung und der Aufgabenverteilung bei uns. Und ja, klare Antwort. Wir sind derzeit dabei, da eine Digitalisierungsstrategie für uns für die nächsten Jahre eben aufzubauen. Aber das ist ja ein lebender Organismus. Ja, also wir fangen jetzt nicht an, da irgendwie monatelang Sachen aufzuschreiben, sondern das ist so ein bisschen Plug and Play. Das heißt, wir haben laufende Projekte, die schon kurz vorm Abschluss stehen, die schon von der ganzen Weile angefangen wurden. Wir haben Themen, die wir jetzt neu aufnehmen. Wir haben ein paar neue Impulse gekriegt. Wir haben Mitarbeiterumfrage gemacht intern, um nochmal eine Ideensammlung zu kreieren, um auch die Eindrücke mitzunehmen von Mitarbeitern, die sie selbst hatten, vielleicht auch aus den Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern. Und insofern daraus ausfließend gibt es dann halt bei uns eine mittelfristige Digitalisierungsstrategie, um uns da einfach auch noch besser aufzustellen.
Also ich kann dir sagen, der Podcast hier wird insbesondere von Tech-Unternehmern und digitale Unternehmen gehört. Die werden sich jetzt alle reihenweise bei dir melden.
Na, das ist doch wunderbar.
Aber keine Sorge, ich werde deine E-Mail-Adresse nicht in die Shownotes schreiben.
Nein, alles gut, aber dann bin ich doch an der richtigen Adresse hier, das ist doch gut.
Genau. Ja, ich habe dich, glaube ich, lang genug gequält. Allerdings habe ich noch eine Sache auf meinem Zettel stehen, eine Kirsche, die ich über dich auspacken möchte. Du hast dich da ein bisschen schwer getan. Aber was ich mal gehört habe, ist, dass deine Frau schon zum 16-jährigen Niklas Karoff gesagt hat, Niklas, du bist heute schon wie ein 40-Jähriger. Was hat sie denn damals gemeint? Oder ja, heute gemeint eher?
Ja, ich denke, das wird mich immer verfolgen, aber das hat sie ja in der Tat als Eindruck offensichtlich mitgenommen. Mal, meine Frau und ich kennen uns schon, seitdem sie sozusagen 16 war. Ich war ja 2 Jahre älter und wir sind zwar nicht seit dem Zeitpunkt jetzt zusammen, geschweige denn verheiratet, aber wie gesagt, damals haben wir uns kennengelernt und sie hat das offensichtlich als prägenden Eindruck von mir damals mitgenommen in der privaten Runde, dass ich schon sehr alt, ja, vielleicht auch ein bisschen altklug wirkte. Ja, lag vielleicht auch daran, dass ich damals schon mit 16 gerne Jacketts getragen habe. Interessanterweise damals mehr Jacketts wahrscheinlich als heute, insbesondere während Corona-Zeiten. Aber das nur am Rande. Also insofern, das ist vielleicht so ein bisschen ein Merkmal, was mir angehaftet hat seitdem. Und ja, kann ja jeder für sich selbst beurteilen, zumindest in meinem Freundeskreis, die mich schon so lange kennen.
Ja, aber ich meine, du hast gesagt, du warst kein Popper. Also nicht so richtig.
Nein, also ein Popper war ich, glaube ich, nicht. Das nicht. Aber ich hatte so ein paar prägende stilistische Merkmale, sagen wir es mal so. Ja.
Unter anderem das Sakko. Aber genau. Schön, das Sakko ist dir treu geblieben. Ich habe dich schon ein paar Mal im Sakko gesehen. Das hätte ich jetzt nicht besonders bemerkenswert gefunden. Aber den 16-jährigen Niklas Karoff im Sakko, das hätte ich mir gemerkt.
Ja, da bin ich sicher, ja.
Ja, Niklas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das sympathische Gespräch. Ich kann dir und deinen Kumpels bei der Hamborner Reed nur alles Gute wünschen, euren Mietern natürlich nur das Beste und sag vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, auch an dich lieben Dank, Andi. Vielen Dank.